Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden.
Babs, grüß dich.
Hallo, lieber Oskar. Freue mich sehr.
Na? Ja, das ist, habe ich ein herrliches Regengeräusch bei dir im Hintergrund. Wo erwische ich dich gerade?
In meiner Kemenate? Nein, ich bin gerade im Norden von Mallorca in einem Haus eines Freundes, den du auch sehr gut kennst, den wir aber aus Persönlichkeitsschutzgründen nicht nennen. Mhm. Und es regnet hier und ich bin hier eine Woche zum Workation und darf mich auf eine Woche Regen einstellen, was mir aber gar nichts macht.
Ja, so einer schönen Küche, wie ich sie gerade bei dir sehe, kann man sich auch mit anderen Dingen beschäftigen. Aber ja, es ist ganz, ganz tranquil. Ich fühle mich wie in so einem Lo-Fi-Video. Schöner Blick nach hinten, schöner Sound. So können wir doch einstarten in diese Folge und direkt uns mit den wichtigen Fragen auseinandersetzen, die mich zumindest seit letzter Woche umtreiben. Ich habe gelesen, eine Überschrift von einem LinkedIn-Post, und zwar New Work ist jetzt tot. Ich glaube, das ist dein ehemaliger oder immer noch Podcast-Partner Christoph.
Der ehemalig, weil ich ihn danach verloren habe, weil er ja gesagt hat, dass es tot ist.
Dass er, naja, also man kann ja nicht hier und on the way to New Work Podcast machen, wenn man sagt, der Spaß ist tot. Da muss man es ja neu benennen. Aber ich fand es auf jeden Fall spannend und dachte mir, aus unserer Generationenperspektive ist es ja vielleicht auch mal ganz spannend, darüber zu sprechen. Ich habe immer wieder auch Artikel gelesen zu dem Thema. Wir haben uns ja auch schon mal so ein bisschen darüber ausgetauscht, was wir das Gefühl haben, wo kommt ja diese momentane Umgang mit dem Begriff, beziehungsweise ja, jetzt das Totsagen dieses Begriffs schon her. Und ja, vielleicht wollen wir heute vielleicht nicht missionieren, aber so ein bisschen neu sortieren. Was war Hype, was war Fortschritt, was war Missverständnis? Und nochmal so ein bisschen das Thema aufräumen, weil wir haben es eigentlich noch nie in diesem Podcast besprochen, obwohl es ja eigentlich eins der großen Themen dessen ist, was uns so umtreibt und beschäftigt. Deswegen vielleicht als erste Frage an dich, wenn du New Work für dich jetzt heute in einem Satz beschreiben müsstest, nach all dem, was du gemacht, gelernt, getan hast und immer noch tust, wie würdest du das machen?
Mhm. Für mich ist New Work der Versuch, Menschen stärkenorientierter, sinnerfüllter, mit mehr Eigenständigkeit, mit mehr Freude und damit dann auch mit mehr Output an den wirklich wichtigen Dingen arbeiten zu lassen. Also Menschen sollten sehr viel mehr stärkenorientiert arbeiten, gucken, dass sie auch eine höhere Sinnquelle damit erfüllen, irgendetwas, von dem sie glauben, dass sie die Menschheit voranbringt. Und selbst wenn es nur ein kleiner Anteil ist, wenn sie möchten, eigenständiger, nicht jeder möchte das. Und natürlich nach wie vor so, dass sie davon auch leben können. Und ich glaube, der Begriff ist völlig falsch eingeführt worden, sehr oberflächlich, denn er entspringt ja eigentlich einer Utopie, die mal von Fridtjof Bergmann in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts formuliert wurde. Und ich glaube, in dieser Verkürzung, in diesem typischen Hype, ich brauche schnell mal einen neuen Begriff, der mir irgendwas erklärt, aber gar nicht genau hingucken, ob der vielleicht eine andere Bedeutung hat, ist vielleicht eine Ursache dafür zu sehen, dass der Begriff eben für viele jetzt nicht mehr so geeignet ist, bis hin zu verbrannt ist.
Mm, ja, spannende Betrachtung. Kann ich gut nachvollziehen und verstehen. Also ich ordne ja auch immer, wenn ich probiere, Trends, technologische Themen und alles einzuordnen, hat mir zumindest bisher immer dieses Tool von Gartner, der Hype Cycle, den kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? Also für diejenigen von euch, die es nicht kennen, es gibt auf der eine Achse Expectations, also was man für eine Erwartung hat an eine Technologie oder an einen Trend, und dann auf der anderen Achse die Zeit, auf der sich dieser Trend dann abbildet. Das fängt an mit einem Innovationstrigger, also wie jetzt zum Beispiel bei KI, dann wandert das hoch, irgendwie alle Leute haben ihre Erwartungen und dann kommt irgendwann die Enttäuschung, wenn diese Erwartung nicht erfüllt werden kann, dann verstehen die Leute erst, wie die Technologie funktioniert, und dann irgendwann hat so ein Plateau der Produktivität. Und ich glaube tatsächlich, dass wir gerade so ein bisschen entweder in diesem Tal der Enttäuschung sind oder auf dem Weg in die Erleuchtung, was das Thema New Work angeht, weil durch Covid hat das Ganze so ein Tempo bekommen. Wir mussten uns auf einmal die Fragen stellen, was ist eigentlich Arbeit, wie können wir arbeiten, wie wollen wir arbeiten, und jetzt durch die ganzen Permakrisen und alles kam schon wieder diese Gegenbewegungen, Krisenmodus, Kostendruck, Kontrolle, Präsenzpflicht, und es wurde an ganz vielen Dingen geschraubt, die New Work eigentlich stärker in die Organisation gebracht haben. Und ich meine, wir sagen ja auch immer, New Work ist kein Obstkorb, kein Tischkicker, nicht nur Homeoffice, aber viele haben es, glaube ich, auch damit verwechselt und eben sich auch sozusagen das rausgegriffen, was für sie neue Arbeit ist. Und das ist natürlich auch für jeden Menschen, der ein Individuum ist, was anderes. Und für mich war auch irgendwie so der Punkt zu sagen, lass uns darüber sprechen, weil ich ja auch bei euch, bei dir und Zwanche im Programm bei New Work Master Skills, wo ihr bewusst den Begriff wählt und man einfach in einer Gruppe von Menschen ist, wo ich merke, die leben das wirklich immer wieder, sich zu hinterfragen, wie geht Arbeit? Ich merke das ja, wenn ich selber bei euch trainieren darf, was für Fragen kommen, wie reflektiert die sind, was das für ein Austausch ist. Das ist ja jedes Mal ein Hochgenuss, wenn man da bei euch sein darf. So, das habe ich auch mit David, unserem Freund von Hello Agile, besprochen. Das ist halt, ja, wenn man da ist, es macht einfach Spaß, weil man merkt, hey, die Leute haben Lust, Arbeit neu zu denken, anders zu denken. Und das ist es für mich auch. Und da sind auch sehr viele Leute, die sehr erfolgreich sind. Da können wir auch nachher drüber sprechen. Aber also hast du das Gefühl, dass vielleicht so ein bisschen das Problem war, dass die Menschen New Work so als Wohlfühlprogramm abgetan haben und es einfach falsch verstanden wurde? Oder
genau,
was?
Das ist auch ein eng an dem, was ich gerade gesagt habe. Ne? Also eine Ursache ist in der Tat, dass sich viele Leute das rausgegriffen haben, was in ihr Narrativ passt. Ne? Wenn ich mir heute einige LinkedIn-Gurus angucke, die sich immer noch daran abarbeiten, dass Homeoffice das Allerwichtigste ist und man am liebsten mit Matcha Latte in Thailand doch sein Zeug machen kann. Das ist A, privilegiert, das ist eine Bubble, die das kann, das sind 20%, das sind nicht alle Menschen, die irgendwie in der S-Bahn vorne sitzen und die Steuern müssen da noch sitzen. Krankenschwestern, Polizisten, Krankenpfleger, Polizistinnen, ganz so viele Menschen, Trainer, Leadership Coaches, wir sind auch
so Leute sind.
Und deswegen ist das eins, was zu kurz greift. Genauso greift zu kurz, wenn sich Menschen bei dem Konzept der psychologischen Sicherheit immer nur den einen Teil abgreifen und dann in der Komfortzone landen, aber das Modell gar nicht kennen, dass man mit der psychologischen Sicherheit hoch und niedrigeren Leistungsstandards in der Komfortzone ist, wo wir uns vielleicht in den ersten 10 Jahren dieses Jahrtausends vielleicht ab und zu in einigen Branchen hin verirren konnten, aber das kann keiner mehr. Ja, selbst Google kann das nicht mehr und auch nicht Microsoft. Die haben Phasen gehabt, wo die quasi die Gelddruckmaschinen nur angemacht haben, und da sind dann mit Sicherheit viele Teams in der Komfortzone sicher vorangekommen. Das sind ganz unterschiedliche Sachen, und ich habe mal den Begriff Verzwergung gehört, also dass der Begriff New Work verzwergt wurde. Das ist sicherlich ein Erklärungsversuch. Und wenn wir nochmal auf den Gardner Hype Cycle kommen, es ist eben ein Unterschied, ob ich über einen Trend rede, über eine Technologie wie bei AI, ne? Also ja, vielleicht passt das AI auch auf den Gardner Hype Cycle, aber dann irgendwann ist es dann eben eine Sache, die nicht mehr wegzudenken ist. Oder vielleicht wird AI das erste Thema sein, was den Gardner Hype Cycle komplett sprengt, weil.
Wollte ich gerade sagen, das ist viel zu groß.
Das ist so, ja. Nicht jedes Modell ist dann ewig gültig. Ich finde es trotzdem gut. Ich gucke da auch gerne und oft hin. Und das, was für mich bei dem New Work Begriff so wichtig ist, ist, dass wir uns auf das mal fokussieren, was damit gemeint ist. Damit ist gemeint, dass wir, und das hat Friedrich Bergmann wirklich super vorhergesehen, dass wir aufgrund der technologischen Veränderung dramatisch anders über Arbeit nachdenken können und müssen. Ja. Der eine Teil, das Können ist, wir haben viel mehr Möglichkeiten, dadurch, dass uns Technologie ganz anders leveraged, egal ob das jetzt AI ist oder Robotics oder noch so mehr. Und auf der anderen Seite, es wird ganz viele Menschen abhängen. Es wird notwendig machen, dass wir neue Berufe lernen. Es wird notwendig machen, dass wir darüber nachdenken, irgendwann, was machen wir denn mit der eingesparten Zeit der Leute? Wir werden entweder viel weniger Menschen beschäftigen in den Konzernen oder alle Menschen weniger beschäftigen. So ähnlich wie Frithjof Bergmann das ja in den 80ern in Detroit erlebt hat, als General Motors irgendwie ein Werk 50% entlassen wollte und man dann aber gesagt hat, nee, alle gehen auf 50% und dann eigentlich den ersten Versuch gemacht hat, was machen die denn mit der verfügbaren Zeit? Und so ist ja seine Utopie zustande gekommen. Menschen werden in Zukunft ein Drittel ihrer Zeit nur noch für Erwerbsarbeit aufwenden, ein Drittel ihrer Zeit Dinge selber herstellen. Da hat er diesen Personal Fabricator, also den 3D-Drucker in der Bedeutung so vorhergesehen und ein Drittel Purpose Work machen. Vielleicht die C-Jugend, Mädchenmannschaft ihres Fußballvereins coachen oder in der Kirche aktiv sein oder in der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. I don't know. So, und das ist ja das, was mittlerweile auch, wenn du so den Daniel Amodei hörst, ne? Mhm. Er spricht ja auch darüber. Der sagt, wir müssen über diese alternativen Modelle sprechen. Wir müssen über bedingungsloses Grundeinkommen sprechen, wo alle wieder sagen, nein, das geht nicht, das geht nicht. Ja, das ging bisher nicht aus bestimmten Gründen. Aber was machen wir denn jetzt auf einmal, wenn es diese dramatischen Effekte gibt? Wenn dann vielleicht doch irgendwann die LKW-Fahrer alle wegfallen, die im Moment noch bei Walmart und in London oder in UK über 100.000 Pfund oder 100.000 Dollar machen. Es werden Effekte passieren. Und ja, es ist gut, wenn wir gucken, dass wir viel umschulen, upskillen, all diese Sachen. Und vielleicht wird es auch passieren, dass nicht flächendeckend Menschen Jobs verlieren. Aber zumindest müssen wir uns damit beschäftigen, sie müssen es simulieren.
Ja.
Und deswegen ist für mich New Work, ähnlich wie auch der Begriff AI, etwas viel Größeres als etwas, was ich auf einem Hype-Cycle angucken.
Ja, finde ich gut.
Und das ist so mein Punkt, warum ich sage, und wenn das jemand anders nennt, ist mir es auch recht. Aber ganz viele der Grundannahmen sind nach wie vor richtig. Auch wenn ich mir so angucke, die letzten Papiere, ich habe jetzt gerade so ein Papier auch gesehen, HBR, warum einige Leute mit AI ihre Kreativität boosten und andere quasi die killen. Wir brauchen weiter Menschen noch, ne? um die Arbeit zu reflektieren. Und wir können eindeutig sehen, dass es dramatische Unterschiede gibt, wie sehr Menschen mit AI ihre Art zur Arbeit ändern, for the good or the bad.
Ja, spannend. Also ich finde auch für mich ist wahrscheinlich, wie gesagt, auch immer schwierig, mich Leute fragen, wo würde ich jetzt KI einordnen? Man kann natürlich jetzt generative KI, also Themen wie ChatGPT, kann man natürlich einordnen, meiner Meinung nach auf dem Hype-Cycle, aber das Thema künstliche Intelligenz an sich und alles, was da drumrum, also im Dunstkreis mitschwimmt, auch jetzt die neue Chip-Generation, da wollen wir uns jetzt nicht drin verlieren. Aber mein Chef zum Beispiel glaubt auch, dass dieses Jahr die Superintelligenz kommen könnte, die allgemeine künstliche Intelligenz, und das ist ein ziemlich smarter Mensch. Deswegen, genau durch die Frage, muss man sich zwangsläufig mit New Work oder mit der Zukunft der Arbeit beschäftigen, weil klar, durch Dampfmaschinen und durch die Industrialisierung sind auch damals ein großer Prozentteil der Jobs verloren gegangen, die eben in den Fabriken händisch einen Großteil der Arbeit gemacht haben. Aber auf der einen Seite ist es natürlich auch nicht ganz so schwierig, einen Job loszulassen, der vielleicht eine hohe Mortalität mit sich bringt, weil es einfach eine sehr körperliche, sehr anstrengende Arbeit war. Und es schwieriger ist, den Luxus eines mittleren Managementposten im Automobilbereich loszulassen, wenn man in Deutschland eben ein paar hunderttausend Euro verdient hat. Ich meine, letztes Jahr sind 50.000 Führungskräfte in den Jobmarkt geflossen, die noch nicht wieder aufgefangen sind.
So, ja, wenn man das sich ist zum Beispiel das Thema, was noch sehr wenig Erwähnung findet. Ja, es gibt immer mal Artikel, dass der Prozentsatz steigt. Und es ist eigentlich ganz egal, welche Generation die Verlierer sind. Wir werden alle Effekte haben, die positiv sind. Wir werden Effekte haben, die negativ sind. Und jeder Mensch, der sich damit mehr beschäftigt, der sich traut, alte Zöpfe abzuschneiden und neue Sachen auszuprobieren und sinnvoll einzusetzen, wird im Vorteil sein.
Absolut, da haben wir schon drüber gesprochen in den letzten Folgen. Also es ist eigentlich der einzige Weg, meiner Meinung nach, wie es nach vorne geht. Und trotzdem muss man sich auch mit einigen Punkten, glaube ich, beschäftigen, weil, also ich glaube, New Work wird man nie ganz von dieser Art zu arbeiten, wie wir sie jetzt während Covid gelernt oder ausgelebt haben, lösen können. Und klar ist hybrides Arbeiten oder Remote Work ein eigenes Thema. Aber ich glaube, dass das schon für viele Leute eine Form der neuen Arbeit ist, einfach weil dadurch, dass jetzt mittlerweile beide Geschlechter in den meisten Fällen arbeiten, dementsprechend es leichter ist, Care-Arbeit und all diese Themen unter einen Hut zu bringen. Für viele Leute ist mit viel Komfort verbunden ist, wenn man sich die psychologischen Aspekte anschaut, wie viel Stress allein hier in München, wenn man auf dem Ring steht, zwei Stunden abends anschaut, was Pendeln mit Menschen macht. Ne? Es ist halt einfach natürlich auch ein angenehmeres Leben, wenn man so arbeiten und da arbeiten kann, wo man möchte. Und klar ist das eine privilegierte Position, wenn man einen Job hat, wo das geht.
Nochmal, es ist wichtig, dass wir sagen, das ist ein Teil. Und der ist auch gut und es wäre auch schön gewesen, wenn wir die Effekte, die wir während Corona hatten, nämlich den entzerrten Verkehr, wenn wir da ein bisschen nachgedacht hätten, wenn wir zum Beispiel gesagt hätten, wie wäre es denn, wenn wir wirklich, ja, wir wollen, wenn die Menschen ins Büro kommen, auch, dass sie sich irgendwie auch sehen, also das, vielleicht gibt es so eine Zeit, wo man dann sagt, zwischen 11 und 3 ist dann die Zeit, wo mehr Meetings stattfinden als sonst und man dann eher sagt, okay, du entkrampfst den Verkehr zwischen 7 und 11 und zwischen 3 und 7. Ne? Also wenn du sagst, dann hast du auf einmal 25% Berufsverkehr nur noch.
Ich glaube ja auch, dass dadurch eigentlich total positive Aspekte entstehen können, vor allem in den Großstädten, wo einfach viele Leute nach wie vor ihr Geld mit ihrem Laptop und ihrem Gehirn verdienen. Nicht, dass andere Leute nicht ihr Gehirn bei der Arbeit nutzen, aber das ist ja nun mal das Einzige, was wir so einsetzen. Bei der Intellectual Hard Work, wie manche sagen. Aber ich hatte einen Post auf LinkedIn gesehen, der mich da irgendwie zum Nachdenken gebracht hatte, wo jemand geschrieben hatte, dass er glaubt, dass Apples aktueller Abfall in der KI-Strategie und dass sie nach wie vor es nicht geschafft haben, eigenes Large Language Model zu trainieren. Apple Intelligence wurde vor Jahren angekündigt, weil sie ja eine der ersten waren, die diese Kurzschlussentscheidung getroffen haben, alle müssen wieder ins Büro. Und da die meisten guten Tech-Leute dann gegangen sind und gesagt haben, ja gut, dann mache ich es halt woanders. Und ich habe irgendwie, hat mich das zum Nachdenken gebracht, weil ich glaube, es hat was damit zu tun. Die Leute, die gut genug sind, die können sich aussuchen, wo und wie sie arbeiten. So, weil die immer ihren Wert haben werden, weil die immer den Mehrwert fürs Unternehmen bringen werden.
Ja, das ist eine und eine sehr wichtige Sichtweise des Themas. Ich finde es immer schwierig von so einer anekdotischen Einzelerzählung. Eine von uns hat schnell, ich meine, alle machen es jetzt, ne? Zuckerberg, alle sagen, wir wollen die Leute wieder im Büro haben von den großen Tech-Companies. Und ja, natürlich werden insbesondere kleinere Unternehmen riesen Nachteile haben und werden auch nicht mehr diesen Vorteil haben, recruit from anywhere. Also es ist doch toll, wenn ein kleines Unternehmen in Australien einen Top-Entwickler sitzen hat, der irgendwie unfassbare Leistung bringt und das Unternehmen sitzt im Schwarzwald. Es geht ja, mir geht es immer so darum, dieses Schwarz oder Weiß. Ne? Ich bin total dafür, Menschen in schwierigen Phasen sowieso absolute Freiheit zu geben, Eltern mit kleinen Kindern viel mehr Freiheit zu geben. Ich bin auch gegen eine Vorschrift, wieder alle ins Büro zu holen. Ich glaube, es bringt viel mehr, wenn Unternehmen so attraktiv Büros haben, Formate haben, wo die Leute sagen, ich komme da gerne hin, weil es einfach geil ist, ne? Weil wir da gut arbeiten können, Akustik toll ist, egal wie ich arbeiten will, ich finde immer den richtigen Ort, ich lasse mich inspirieren über die Menschen. Na, genauso wie es diese Extrembeispiele gibt, was passiert, wenn ich sowas verordne, gibt es natürlich auch die Zahlen, die sagen, Menschen, die ausschließlich remote arbeiten, werden im Durchschnitt schlechter und haben psychische Probleme. Das heißt nicht, dass das für jeden gilt. Menschen, die eher introvert sind, sehr fokussiert und konzentriert arbeiten und anders Sozialkontakte genug haben, für die ist das natürlich nicht so. Aber im Durchschnitt, sagen Studien, ist das so. Und ich glaube, daraus darf jeder für sich als Mensch und jedes Unternehmen, jede Organisation die Schlüsse ziehen, die richtig sind. Es ist auch nicht in jedem Unternehmenstyp gleich wichtig, wie viel Begegnung es gibt in Kreativbranchen, wo strategisch gearbeitet wird, ist der Austausch wichtiger, als wenn ich vielleicht irgendwie Schadensregulierung A bis F à la Stromberg habe, dann ist es vielleicht nicht ganz so wichtig.
Wobei also, das die KI in Zukunft, glaube ich, auch deutlich besser machen wird als der Mensch.
Habe ich auch gerade gedacht, als ich den Satz angefangen habe.
Also ja. Jetzt schon besser macht als der Mensch. Aber ich glaube, wir müssen oder sollten das vielleicht trotzdem nochmal aus den zwei Perspektiven betrachten. Ne? Also weil wenn ich mit meinen ja dann doch oft nochmal deutlich jüngeren Studierenden spreche über das Thema, weil ich das ja trotzdem mal anspreche, weil mich deren Meinung so interessiert, dann frage ich natürlich immer so, wie ist es bei euch? Könnt ihr arbeiten von wo und wie ihr wollt? Und dann war bis vor einem Jahr eigentlich immer der O-Ton ja, können arbeiten wo und wie wir wollen. Und letztes Jahr war das erste Mal, dass die fast alle gesagt haben, nee, wir müssen eigentlich alle fast immer ins Office, vielleicht haben wir mal ein, zwei Homeoffice-Tage. Und habe ich gesagt, okay, wer von euch würde den Arbeitgeber wechseln? Wenn da ein flexibleres Angebot wäre, da waren, keine Ahnung, ja, 9 von 10 Händen, fast alle Hände waren oben. Ja. So, und ich finde, das sieht man immer wieder, merkt man immer wieder, das merke ich beim Praktikanten gerade, so, dass es eine hohe Wertschätzung hat, wenn man eben von da arbeiten kann und so arbeiten kann, wie man möchte. Und das eben auch zurückgezahlt wird mit Leistung. Und ich glaube, wenn eben auch das Aufstiegsversprechen nicht mehr das ist, was es vorher war, muss man eben Rücksicht nehmen darauf, wie jüngere Generationen arbeiten. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Generation viel zielorientierter arbeitet. So, wenn das Ergebnis fertig ist, muss man eben nicht noch 4 Stunden im Büro absitzen. So, weil dann ist das Ziel erreicht. Und im besten Fall kann man es schneller und effizienter erreichen, unter anderem durch KI und eben neue Art zu arbeiten. Und das clasht aber sehr, sehr stark mit den Rollenbildern der älteren Generation, die gelernt haben, hey, wir müssen im Büro sein, müssen aktiv dabei sein. Das gibt Sicherheit, das gibt Klarheit. Also ich möchte jetzt nicht für deine Generation sprechen, aber ich habe das Gefühl, dass da gerade so ein Kulturclash am Wabern ist, der eigentlich in keine gute Richtung führt. Oder wie ist da dein Gefühl?
Also das ist, ich glaube ja wieder daran, dass das eher ein Zeitphänomen ist, dass es quasi mit Corona gekommen ist, dass ihr als Generation, die während Corona zum Teil ja gerade erst frisch im Job wart oder auch da erst ongeboardet wurde, dass ihr natürlich größere Verfechter seid, weil euch versprochen wurde, das geht jetzt immer so. Ja, aber ja, ganz viele in meiner Generation, die auch viel lieber remote arbeiten. Also das ist jetzt, glaube ich, gar kein Generationenthema mehr, sondern das ist eher ein Hierarchiethema, glaube ich. Das sind zumindest die Zahlen, die ich habe. Demnach wollen eben von den Mitarbeitenden gut 70% präferieren eben völlig frei Wahl, was sie wollen. Immerhin 78% ziehen hybrid einer reinen Homeoffice und einer reinen Präsenz vor. Und bei den Führungskräften sagen 25% No-Go, also hybrid No-Go. Und 50% würden am liebsten vorschreiben, dass es alle wieder zurückkommen. Das ist, glaube ich, eher ein Hierarchieproblem. Ich glaube auch jüngere Führungskräfte, die überfordert sind, weil sie ihre Teams nicht führen können, wenn die voll remote sind, denken dann auch eher so. Also ich glaube, es ist eher ein Hierarchiethema. Spannend. Und trotzdem glaube ich auch, dass es ganz tolle Teamführer gibt, die das hinkriegen, komplett remote zu arbeiten. Wir hatten ja so einen von remote.com, den Gründer da, der hat seine Firma so gegründet. Und es gibt ja einige Firmen, die remote first gegründet sind, die es dann einfach hinkriegen durch bestimmte Praktiken, Tools, Rituale, Werte, dass es funktioniert. Also nochmal, ich will auf keinen Fall hier jetzt als der Opi dastehen, der sagt, nein, Büro muss aber sein. Nee.
Ich glaube, eine gewisse Präsenz und einen gewissen auch Raum für Austausch, um eben Themen zu besprechen, die sonst so unter der Oberfläche wabern, aber nicht hochkommen, die man viel leichter im Zwischenmenschlichen besprechen kann. Genau dafür ist es essentiell. Und ich meine, ich nehme immer gerne unseren lieben Freund Torben als Beispiel, der dann pendelt zwischen zwei Städten und in der einen Stadt seine Firma hat und in der anderen halt lieber wohnt und es trotzdem super hinbekommt.
Ja, und da muss man sagen, sein Geschäftsmodell ist, die sind alle on the road, ne? Also der hat ja im Prinzip.
Das stimmt.
Seiner Beschäftigten sind on the road.
Vertrieb. Absolut, das stimmt. Aber ich sehe ja bei euch in der Firma, also die Leute, die ich über euch kennenlerne, da Torben jetzt ja auch Teil der Reise ist, bei New Work Master Skills, die meisten haben da ja einen sehr, sehr entspannten und offenen Blick drauf, weil sie, glaube ich, auch sich sehr bewusst sind, weil es bei euch ein Thema ist, hey, wenn wir Faktoren wie psychologische Sicherheit, wenn wir eine Lernfähigkeit, eine gute Zusammenarbeit haben, all das kommt über Vertrauen. Vertrauen bedeutet, wir lassen die Leute eben so arbeiten, wie es für sie richtig ist. Und darüber entsteht ja immer dann Freiraum und dann auch der Prozess, neue Arbeit so zu gestalten, wie es eigentlich für alle richtig ist. Und ich habe eben das Gefühl, dass dass das auch der einzige Weg ist. Und deswegen kommt es gerade für mich wieder so stark aufs Programm, wie eine Organisation so transformationsfähig ist, dass sie KI überleben kann und diese Entwicklung überleben kann. Und da habe ich eben das Gefühl, dass selbst wenn in den USA und in China die Firmen mehr Freiheiten haben, weniger Regulatorik, weniger Stress, darüber könnte ich 300 Podcast-Folgen machen, wie viel wir mit Anwälten sprechen und wie viel das unsere Arbeit oberflächlich einschränkt. Aber ich glaube eben, dass gerade in China mit einer 6-7-Tage-Woche und einer Arbeitskultur, die den Menschen komplett zerstört, Firmen nicht zwangsläufig lernfähiger oder transformationsfähiger sind in diesem aktuellen Zustand. Wir uns eben genau die Frage stellen müssen, wie gehen wir damit um, wenn wir viel weniger Arbeit haben, weil so viel der Arbeit, die wir klassischerweise uns selber gemacht haben, jetzt wegfällt durch künstliche Intelligenz. Sobald einmal dieser Schritt ist, und momentan ist es ja eher ein Thema von nicht genug Strom, Rechenkapazität und Rechenzentren bzw. Serverleistung, dass die Systeme nicht besser werden können bzw. effizienter werden können. Sobald wir diesen Schritt eventuell dieses Jahr gelöst haben, werden die Firmen, die lernfähig sind, die resilient sind, die eine hohe Sicherheit haben, die allerwenigsten Probleme haben, sich schnell umzustellen. Und je nachdem, wie schnell diese Technologie alles verändert, desto stärker wird sich zeigen, die New Work ernst genommen haben und die Vision ernst genommen haben, dass die überleben werden. Deswegen glaube ich, ist es so essentiell, das zwingt eigentlich all diese Themen auf die Agenda. Und man kann sich jetzt nicht versteifen auf, man muss im Büro sein, muss mit dem Laptop arbeiten können, den man haben möchte, sondern eben gerade diese viel größeren Themen, über die du ja auch am Anfang gesprochen hattest, von stärkenbasierter Arbeit, psychologischer Sicherheit, über Reverse Mentoring, Arbeiten auf Augenhöhe. Also
ich kann mal ein Beispiel sagen. Also es geht, mir geht es ja auch darum, wenn ich jetzt mit mir überlege, stelle ich jemanden ein, dann ist doch nicht meine Kernfrage, möchte die Person viel im Büro sein oder nicht? Ne? Also auf keinen Fall. Ich gucke, möchte ich mit der Person arbeiten, glaube ich, dass die uns bereichert, glaube ich, dass die wachsen kann. Jetzt zum Beispiel das Thema, ich habe ja jetzt seit vielen Jahren das erste Mal wieder eine PA. Die arbeitet jetzt nicht voll für mich, sondern also 20-25%, aber das fühlt sich für mich schon an, als wenn ich eine für mich alleine hätte. Die arbeitet fast ausschließlich remote. Ich meine, die ist jetzt gerade mit ihrem Freund irgendwie in Asien. Merke ich einen Unterschied? 0,0. Gar nicht. Und ich habe das ja auch früher so gehabt. Als ich viel auf Reisen war, habe ich ja meine PA auch wenig gesehen. Die saß zwar im Büro, aber die hätte wunderbar woanders sitzen können. So, ne? Deswegen, es kommt immer auf die Sache, auf die Rolle an, auf Zeit. Und es kommt auch sehr stark auf das an, was du als Führungskraft daraus machst. Und du kannst eben, auch wenn du eine völlig freie Regelung hast und ganz viel Menschen hast, die remote arbeiten wollen. Du kannst immer wieder als Führungskraft die Chance, du kannst die Leute einzeln anrufen, du kannst immer gucken, wo stehen die. Du kannst Formate kreieren, die gut sind, Lernformate. Du kannst dafür sorgen, dass die Leute, so wie wir das haben, ein anständiges Bild haben, sich immer mal angucken können. Was ich eben so schwierig finde, ist immer dieses Runterreduzieren auf so Einzelthemen und nicht das große Ganze sehen, nämlich dass Menschen gesehen werden wollen, Menschen wollen erfüllt sein, Menschen wollen gestalten, Menschen wollen schaffen, Menschen wollen sich verbinden. Na, das Wort Freundschaft kannst du nicht auf den Gardner Hype-Cycle packen, sondern Menschen haben bestimmte Bedürfnisse und die kann man unterschiedlich decken. Vor allen Dingen haben wir im Arbeitskontext als Führungskraft eine riesengroße Chance, indem wir die Menschen sehen, als ganze Menschen auf individuelle Themen eingehen, ausreichend Wertschätzung oder viel Wertschätzung geben, da wo sie Entwicklungsbedarf haben, ihnen Coaching anbieten und wenn das Coaching nicht reicht, dann auch kritisches Feedback und auch mal den einen oder anderen Ratschlag. Ja,
voll.
Wird, glaube ich, noch einige Jahre so sein.
Bin ich absolut bei dir. Die Frage ist halt, ob wir die Zeit haben, ne? Und ich für mich ist so ein bisschen das, was mich da immer wieder triggert, warum kommt dieser große Rückfall in alte Muster? Wenn wir uns eigentlich gesellschaftlich und arbeitstechnisch schon weiterentwickelt haben, habe ich das Gefühl, dass aktuell wir eher und ich meine, auf der einen Seite sind natürlich die Mechanismen auch, um Leute aus der Firma zu ekeln, wobei das dann oft die besten sind, meines Gefühls nach. Dass wir nicht auch diese ganzen unfassbar schlauen Menschen, ne, weil egal, wie ich die menschlich finde, Sie haben ja Milliardenunternehmen gegründet oder leiten sie in der Tech-Szene, dass selbst diese Menschen, die sich auch in den letzten Jahren ganz stark mit den Themen auseinandergesetzt haben, über die wir so sprechen, sich sagen, nö, wir quetschen jetzt wieder raus, was geht, let's go, noch mehr, was, wie glaubst du, dass sie, ist das, also, das kann, also Angst vor was? Weil, also entweder können die ja nur Angst vor dem Aufstand haben, weil sie vor ihre Urenkel müssen ja sich nicht um Geld Sorgen machen. Was ist, ich meine, so ein Peter Thiel, da willst du, glaube ich, gar nicht diskutieren, wovor der Angst hat, aber was glaubst du, ist es, dass das dazu führt, dass jetzt auch aus dieser Chefetage, wo du ja auch ein Teil davon warst, so ein Rückfall in alte Muster und so ein, ja, so ein Verhalten kommt?
Das ist eine super Frage, die ist sehr komplex. Ich versuche mal spontan aus dem, oder also auch aus dem Bauch zu antworten. Mein Gefühl ist, wirklich aus eigener Erfahrung, Veränderung tut immer weh. Menschen haben Lust, sich zu verändern. Und frische, junge Veränderungen sind sehr leicht wieder rückgängig zu machen. Das merkst du, wenn du dir irgendwas vornimmst, eine neue Gewohnheit, weniger, was ich, Alkohol zu trinken, weniger Mist zu essen, weniger Social Media zu machen. Wir fallen immer wieder zurück in alte Muster, weil die eben stark geprägt sind. Und uns hat eben dieses alte Command and Control hat uns ja schon seit den Aufschriften der Menschheit begleitet. Ne? Irgendeiner hat geschrien, alle mir nach, Autorität, dann sind Leute nach, das war das Gesetz des Stärkeren.
Viele Menschen suchen das ja auch, also sonst wäre kein Trump an der Macht.
Genau, und Menschen sind leicht verführbar und ich würde super gern mal wieder mit Rutger Breckmann eine Folge machen, wie er seine These im Grunde gut heute sieht, wenn er sieht, wie leicht sich da ein Volk, zumindest große Teile eines Volkes, in Sippenhaft nehmen lassen. Aber ich glaube, das Muster sind sehr widerstandsfähig, stabil und man will da immer wieder hin. So, dann glaube ich, dass einige sagen, ja, ich weiß zwar selber, dass es auf Dauer nicht richtig ist, aber ich bin jetzt in der Krise, ich muss jetzt wieder zurück, weil da weiß ich, da fühle ich mich wohl. Da bin ich sicher, da fühle ich mich wohl. Und selbst das Fatale ist ja selbst in Organisationen, wo man sagt, naja, bei der Polizei, beim Militär, bei der Feuerwehr, da muss es ja weiterhin autoritär sein und einer muss das sagen haben, nee, schon lange nicht mehr. Na, also da ist es eben anders. Oder auch in der Luftfahrt hat sich lange durchgesetzt, dass nicht ein Pilot alleine entscheidet, sondern dass es da ein Protokoll gibt, dass das Wissen, die Erfahrung, die Frische, die aktuelle, da wird gemeinsam geguckt, was ist da das Richtige. Wir haben ganz klare Protokolle und das ist, glaube ich, tief in der menschlichen Seele verankert. Wir fallen immer wieder auf Fight, Flight, Freeze zurück, weil es ist immer noch unsere Prägung. Wir haben und
das Säbelzahntiger-Gehirn ist dann halt leider doch noch nicht so weit entwickelt, wie wir es gerne hätten. Ja.
Ist ja auch, wie sehr sich dann trotzdem Widerstand regt und wie sich dann doch Menschen auch auf die Straße stellen und gegen bestimmte Sachen auch demonstrieren, sich dagegen stellen, dass eben das dann doch nicht so einfach ist, einfach zu sagen, ich bin jetzt der Chef und alle tanzen mir nach. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Arbeitsteiligkeit unserer Wirtschaft noch viel mehr zunehmen wird und dass es eben diesen einen Menschen, der alles weiß, alles kann und so weiter nicht gibt. Es wird dann irgendwann die KI sein. Und dann sind wir noch mehr darauf angewiesen, dass KI-Ethiker, KI-Notfallabschalter, also wie so, weißt du, so ich glaube, es wird so Leute geben, wie es heute Sprengmeister gibt, die irgendwie, oder Bombenentschärfer, wird's irgendwie irgendwann geben, KI-Stillleger, wenn irgendein KI-Tool wild gegangen ist. Und es wird dieses nicht geben, den Savior, den einen, der uns alle rettet und so, das ist einfach nicht da. Und deswegen hoffe ich, dass da bald sich wieder Menschen besinnen und eben auch die guten Vorbilder, die es gibt, es gibt ja ganz, ganz tolle Unternehmen, es gibt tolle Startups, dann doch wieder die Beispiele sind, wo man sagt, guck mal, auf Dauer ist es dann eben doch so. Wenn wir gucken in die Geschichte, sind ja diese ganzen Autokraten und diese autokratischen Regime dann ja irgendwann doch gescheitert. So, na, vielleicht hat das dann nicht jeder Autokrat noch erlebt, sondern das ist dann erst eine oder zwei Generationen später passiert. Aber es ist ja nicht so, dass man sagen kann, dass diese Systeme jetzt dann Jahrtausende überlebt haben. Wie zum Beispiel das System eines Baums, was...
Nee, aber das System der Autokratie hat einfach Jahrtausende überlebt. Genauso wie das System Krieg Jahrtausende überlebt hat. Mhm. Und es gibt ja dann auch wiederum, da müssen wir jetzt nicht zu philosophisch werden, aber auch die Theorie, dass Krieg das ist, was uns zu dem aktuellen Fortschritt gebracht hat, weil aus jedem Krieg wiederum neue Technologie entstanden ist, neuer Fortschritt. Das ist ja schöpferische Zerstörung. Das ist jetzt auch ein sehr pessimistisches Weltbild. Ich finde es nur interessant, den Gedanken. Aber Ja, ich glaube, gerade sind wir einfach an so einem Scheidepunkt, trotz allem. Also, dass sich wirklich jeder damit auseinandersetzen muss. Also, wie man auch über die eigene Arbeit, sei der Einfluss noch so klein, dafür sorgen kann, dass wir in die richtige Richtung gehen. Und ich glaube, da hat eben dadurch, dass wir so viel Zeit in Arbeit verbringen und stecken, all die von uns, die arbeiten müssen, was die meisten sind, dass das eben so einen großen Hebel hat. Ne? Ja. Ich meine, das ist ja auch dein tiefer Glaube.
Und ich habe eine Zahl vielleicht, wenn du magst, dazu nochmal. Ja. Das ist ein Zahlenpaar. Du kennst ja die, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber hier passt es. Du kennst ja die Gallup-Zahlen, Global State of the Workforce, letztes Jahr 17% der Menschen total unmotiviert bis hin zu Sabotage, 62% nicht motiviert. Das zusammen macht quasi die Masse der fast inneren Kündigung und 21% sehr motiviert, aktiv, Innovation und so weiter. Das klingt erstmal wahnsinnig schlimm, ist es auch. Aber dann, wenn du dann hörst, die Zahl, dass die Führungskraft, die direkte Führungskraft zu 70% Einfluss hat auf dieses Motivationslevel, dann siehst du eben, was für Chancen da sind. Und da ist die Chance eben größer, wenn du an die Kräfte, an die Stärken, an die Gestaltungswillen appellierst und die Leute nicht wie Sklaven behandelst. Ja, natürlich haben durch ganz Menschen Imperien gebaut, reich geworden durch Sklaven, durch Abbau von Gold und so weiter. Ich glaube, es ist alles noch nicht nachhaltig.
Nee, und ich glaube auch, wie willst du dich dann fühlen? Am Ende des Tages gibt es ja, glaube ich, ziemlich viele politische Themen, die man anstoßen muss, von der richtigen reichen Steuer hin zu einer gesünderen Umverteilung. Darüber müssen wir jetzt auch nicht diskutieren, aber es gibt ziemlich viel zu tun und ich glaube, jeder kann da seinen Beitrag leisten. Und ja, vielleicht können wir euch noch mit einer Frage entlassen, weil wir jetzt schon maximal überziehen. Vielleicht machen wir nochmal ein Follow-up zu dem Thema, weil ich glaube, es beschäftigt uns beide sehr. Aber was uns, glaube ich, auch interessiert, so euch als Zuhörende, wo ich mich übrigens auch dieses Jahr schon wieder sehr über den Austausch gefreut habe, wer uns so hört, wie ihr uns hört und wahrnehmt, danke für alles. Und trotzdem fände ich es spannend, wo erlebt ihr gerade den größten Rückfall in alte Muster, in der Familie, bei der Arbeit, in der Gesellschaft? Ich glaube, es ist wichtig, diese alten Muster mal irgendwie zu erkennen, zu benennen, zu verstehen, auch mal zu entziehen, wo kommt das her? Weil wie du gerade gesagt hast, so schön, Paps, es ist halt oft leicht, ihnen zu verfallen. Und ich glaube, auch uns allen fällt es leichter, ihnen nicht zu verfallen, wenn wir uns aktiv damit auseinandersetzen. Vielleicht auch der Rückfall in alte Muster bei einem selbst. Ich kenne es auch bei verschiedensten Themen von mir und mit vielen, vielen Arbeitsschritten, über die wir auch schon gesprochen haben, wie Tiny Habits und Co. Solche Gespräche wie das jetzt hier, kann man sich da aber auch mal ganz gut wieder rauskämpfen. Und erzählt uns auch gerne da vielleicht von euren Hebeln, die euch helfen. Wir tun es hier ja auch sehr transparent. Und ja, dann danke fürs Zuhören in dieser etwas längeren, intensiveren Folge. Aber ich fand es wichtig, das Thema mal zu besprechen. Ich glaube, wir können festhalten, New Work ist nicht tot. Der Hype ist vielleicht ein bisschen tot um den Begriff. Und ich glaube, das ist ganz gut. So, die Leute, die sich ernsthaft damit beschäftigen, werden weiterhin erfolgreich sein. Und jetzt schauen wir, welche Menschen, welche Unternehmen wirklich ernsthafte Arbeitsgestaltung sehen oder halt einfach sich den Begriff nur umgehängt haben, also den Obstkorb eingeführt haben. Schauen wir mal, was wird. Danke für deine Zeit, Paps, und liebe Grüße auf die regnerische Insel. Es hat mir Spaß gemacht und dann hören wir uns ganz bald wieder für Folge 66 von Zuma meets Boomer.
Ciao, macht's gut.
Tschüss.